Hallo und herzlich willkommen zur März-Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekommt ahnungslos, der Podcast, die Sonderfolge mit der Nummer 19 für euch von uns und uns. Umfasst einerseits mich, den Bene, aber auch selbstverständlich, ihr wisst Bescheid, den Leon. Sei gegrüßt, mein Lieber.
Sei gegrüßt. Ich war gerade kurz irritiert mit der März-Folge. Ich dachte, es wird politisch, aber nein. Wir sind natürlich noch bei unserem Bond-Universum und Büchern und Filmen. Schön wieder da zu sein, auch im März. Und genau, freue mich, bin gespannt wie immer, was wir heute wieder so auf dem Tisch haben. Ob wir da ein bisschen uns aneinander reiben oder ob es eher harmonisch wird.
Sehr gut Überleitung. Heute haben wir nämlich wieder das klassische Format aufleben lassen, nämlich du hast einen Take vorbereitet, ich habe einen Take vorbereitet und wir gucken am Ende mal, in welche Richtung das Pendel schlägt. Und drumherum beleuchten wir natürlich auch mögliche andere Auswahlen, die das Thema betreffen. Ihr könnt es auch wieder im Folgentitel erkennen. Gab ein paar redaktionelle Schwierigkeiten, würde ich es mal nennen. Wenn wir auf die letzte Folge zurückblicken, sind wir da sehr nah dran, aber gucken, dass wir die Kurve trotzdem bekommen. Es geht um die größten Fremdscham-Momente in den ersten 14 Bond-Filmen. 14 Bond-Filme umfasst also die Ära von Roger Moore, von Lazenby und natürlich von Connery. Also, die haben wir zur Auswahl, ein breites Portfolio mittlerweile erarbeitet und wir wollten einfach mal beleuchten, welche Szenen sind uns so im Gedächtnis geblieben, wo ja der klassische Facepalm-Moment entsteht und vielleicht jetzt nicht unbedingt nur, weil es einfach schlecht gealtert ist, sondern weil man generell vielleicht auch so zu dem Zeitpunkt des Erscheinens schon dachte, irgendwie ist das hier gerade alles ein bisschen seltsam.
Ja, und ich glaube, es lassen sich da auch durchaus ein paar Optionen finden. Leider vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber ja, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt und sich reindenkt, finde ich, kann man schon ganz gut was finden. Ob das jetzt positiv ist, überlasse ich euch.
Ganz genau. Ja, wir hatten in der letzten Ausgabe ja erwähnt, wir wollen ein bisschen positiver werden. Das nehmen wir jetzt hier als humorvolles Schlenkerle mit und danach wird es definitiv auch wieder positiv und dann versuchen wir die schönen Seiten des Bond-Franchises rauszuarbeiten. Also das ist jetzt so die Grauzone nochmal ein Auge zugedrückt und ich würde sagen, lass uns gar nicht so lange um den heißen Brei drumherum reden und ich würde dir direkt mal das Wort überlassen. Du kannst gerne mal reinhauen, zeigen, was du mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das Ganze geht.
Ja, super. Ich sag mal nur gehen Osten, aber da gehen wir noch krasser drauf ein.
Oh.
Ein Cringe-Moment kommt selten allein. Wenn man nach dieser Maxime geht, ist Moonraker als Gesamtkunstwerk sicher in der Pole-Position. Da es aber weniger um einen ganzen Film als vielmehr um das personifizierte Unangenehme geht, lassen wir den Abstecher ins All mal außen vor. Vielmehr führt unsere Reise ins Reich der aufgehenden Sonne und vermutlich ist der Groschen beim ein oder anderen unter euch dann auch schon direkt gefallen, denn auch hier haben wir ein Kaliber aus dem ganz obersten Regal. Fasnacht, Fasching, Karneval, nennt es wie ihr wollt, wäre hier vielleicht noch die verständlichste, wenngleich auch nicht weniger schlimme Erklärung gewesen. Doch zum ersten bringt man außerhalb von Deutschland eher Rio als Japan damit in Verbindung und zum zweiten ist die närrische Zeit auch hierzulande für dieses Jahr bereits vorbei. Man muss also der nackten Wahrheit ins Auge blicken und konstatieren, ein Japaner auf Wish bestellt hat doch tatsächlich mal irgendwann jemand als plottechnisch für gut befunden. Dass das auf vielerlei Ebenen, gelinde gesagt, ein großer Haufen Scheiße sein könnte, wurde erstmal getrost außer Acht gelassen. Doch man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Einfach eine schlechte Tarnung, kulturelle Aneignung, Yellowfacing. Sucht euch was aus, es wird jedenfalls nicht besser. Mal die rassistische Note ausgeklammert, und das fällt tatsächlich sehr schwer, ist diese Tarnung auch einfach für nichts notwendig. Denn auch aus 100 Metern Entfernung und dichten schottischen Nebel hat unser guter Connery so gar nichts mit einem Asiaten am Hut. Heißt, als Tarnung, eher not the optimal choice. Bedenkt man dann auch noch die angeeignete Japanisierung, bleibt man echt fassungslos im Kinosessel zurück und die Nackenhaare stellen sich dank des Next-Level-Fremdcharms und nicht aufgrund elektrisierender Spannung auf. Durch die mittelmäßige Umsetzung haben wir dann auf einer anderen Ebene noch eine Note von schlechtem Humor, der vermutlich nicht mal beabsichtigt, die Sache noch unangenehmer macht. Daher für mich ganz klar, auch wenn Bond dort ein Revival seiner Hochzeit feiert, die große Liebe wird James als stümperhaft verkappter Japaner für mich in diesem Fall nicht mehr. Ein absolutes No-Go im weitesten Sinne in einem insgesamt passablen Japan-Abenteuer.
Ja, tatsächlich, da ist ja die Synergie zum letzten, zur letzten Sonderfolge gegeben.
Wir sind, glaube ich, einen Schritt in eine andere Richtung gegangen, aber können wir gleich nochmal drüber diskutieren wahrscheinlich. Hau du erst mal raus, was du so mitgebracht hast.
Ja, ich schieß gern hinterher. Freunde der gepflegten Unterhaltungskunst, Obacht, es droht akute Fremdschamgefahr. Mit einem leichten Ziehen im Magen, aber im festen Glauben an die publizistische Notwendigkeit präsentiere ich euch meine Wahl des ultimativen Cringe-Faktors. Und ja, es bereitet mir Unbehagen, dieser Person so viel Bühne zu überlassen, zumal mein geschätzter Co-Host bekanntermaßen eine gewisse Affinität für genau diese Sorte Charaktere hegt. Keine Sorge vorab, es geht nicht um einen 2,20 Meter großen Cyborg mit Hang zur Zahnpasta-Werbung. Selbstverständlich bewegen wir uns, wie sollte es auch anders sein, in der Roger Moore-Ära. Jener Epoche, in der die Augenbrauen oft mehr Schauspielerarbeit leistet als das Drehbuch. Doch diesmal möchte ich Moore ausdrücklich in Schutz nehmen, denn ein Nebencharakter steht ihm mit ohrenbetäubender Konsequenz das Rampenlicht. Bühne frei für Sheriff J.W. Pepper. Den Albtraum jedes Kniggebeauftragten. Diese überzeichnete Südstaaten-Karikatur eines Ordnungshüters verfügt zwar nicht über ausufernde Screentime, schafft es jedoch, jede einzelne Minute für eine auf schier unendliche Länge zu strecken. Sein Repertoire, dröhnendes Gebrüll, plumper Humor, ein ordentlicher Schuss Slapstick und eine Prise rassistischer Zeitgeist, die heute eher Stirnrunzeln als Schmunzeln hervorruft. Während Bond normalerweise durch Souveränität, Eleganz und trockene Ironie glänzt, degradiert Pepper ihn zum stummen Statisten in seiner eigenen Szene. Er wirkt wie eine Figur, die versehentlich aus einer 70er-Jahre-Sitcom ins Spionage-Universum gestolpert ist, laut, unangenehm und mit der Subtilität einer Polizeisirene. Eine Figur so deplatziert, wie andere Herrschaften es in ihrem Amt als Präsident sind, mit den gleichen Attributen. Und als wäre das nicht ausreichend Prüfung für das Publikum, darf man ihn in einer Fortsetzung erneut ertragen und andere in einer zweiten Amtszeit. In Summe treibt Sheriff J.W. Pepper das Fremdschambarometer zuverlässig in schwindelerregende Höhen. Ein Charakter, an dem man weniger fragt, was er sagt, sondern vielmehr, wann es endlich wieder vorbei ist.
Stark, stark. Ja. Ja. Ich sehe den Punkt.
Ja, kann ich mir vorstellen.
War jetzt nicht auf Punkt 2, aber durchaus auch in einer engeren Auswahl. Es ist, ja, ganz schwieriger Charakter, will ich mal meinen.
Ja, du hast ihn ja auch in dein Herz geschlossen, auf jeden Fall.
Absolut. Ich habe ganz kurz überlegt, ob du in Richtung 2,2 Meter gehst, als du mich da erwähnt hast, aber oder 2,16 Meter oder was hatten wir? Ich habe es ja schon richtig beantwortet, will ich hier bemerken, in einer anderen regulären Folge.
Das ist richtig.
Aber Pepper ist da eindeutig der cringigere Take, würde ich mal sagen.
Ja, ich finde, gut, bei Moonraker ist es auch hart mit Drax, gerade in dieser Love-Affair. Das ist echt hart zu ertragen, finde. Ja, Drax, sag ich schon, Beißer. Ja. Finde ich Beißer echt hart zu ertragen.
Vor allen Dingen im Weltraum oben, als sie sich da gesucht und gefunden haben,
ja,
die
genau.
Zwei Turteltäubchen. Ja, ganz schwierig.
Das ist alles ein bisschen seltsam. In Rio geht das Drama los und wie du schon sagst, im
stimmt,
Weltraum
in Rio geht's los,
weiter.
Ja.
Und das ist hart, aber ich finde, so drumherum verkörpert er einen ganz souveränen Bösewicht oder Handlanger, ja. weil er einfach durch körperliche Präsenz und ohne Worte auskommt. Ja, die ein oder andere Nummer ist ein bisschen drüber, auch schon in Der Spion, der mich liebte. Aber in Summe finde ich ihn noch okay. Mhm. Aber Pepper finde ich halt unter aller Kanone.
Ja, ich finde auch, wie du gerade sagst, ein, zwei Momente sind einfach drüber und surreal, aber nicht unbedingt im Sinne von noch nicht cringe, weil es noch nicht zu schlecht dargestellt ist vielleicht. So kann man es, glaube ich, sagen. Also ich hatte auf Option 2, wo ich auch drüber nachdenke, ja, ist vielleicht auch einfach absurd, aber so schlecht und so unrealistisch und nicht reinpassend in die Welt, dass es krass ist. Also ich hatte als zweite Wahl Kananga, der sich am Ende von Live and Let Die mal kurz aufgeblasen zur Decke erhebt. Hm. Das ist schon auch maximal unangenehm, wenn ich so zurückdenke. Wie kommst du halt da drauf? Du spielst sonst in einer relativ realistischen Welt. Ja, Bond hat irgendwie ein paar Sachen, die vielleicht übermenschlich sind, gut, gehört zu einem Art Superheld vielleicht auch dazu, ja, oder zu einem Superagenten. Aber, also das hat halt, passt halt überhaupt nicht auch in die Welt rein, fand ich damals tatsächlich auch ein Kack-Showdown eigentlich. So, oder ein Kack-Abschluss. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir weiterging, was du so auf Nummer 2 gelistet hattest.
Oh, ich hatte diverse Sachen, die da noch gekommen sind. Also, was ich auch ziemlich grausam finde, ist dieses Clowns-Kostüm in Octopussy. War auch drin, ja. Das hat auch wehgetan, irgendwie, weil es einfach nicht zum Charakter passt und dementsprechend da.
Ja, und sehr auch unangenehm. Da kannst du ja irgendwie noch sagen, vielleicht, ne, als Tarnung kann man in dieser ganzen Story vielleicht noch mit einbauen, aber dass dann ein Clown in allerhöchster Not kurz vor Explosion der Bombe die Bombe selbst noch am Entschärfen ist und keiner glaubt ihm, dass er da irgendwie das Richtige tut, ist schon auch sehr unangenehm, tatsächlich.
Ich finde es halt so ein krasser Charakterbruch und ich könnte mir das auch, das gerade weil wir ja auch viel Zeit in die Literatur stecken, könnte ich mir das niemals vorstellen, dass es da ähnlich verlaufen würde.
Ja, kann das würde da auch nicht ziehen einfach. Also ich meine, so zieht es ja vielleicht schon nicht. Wir beschweren uns ja quasi schon drüber. Aber in der Literatur sehe ich das als, ich glaube, es wäre saulangweilig auch einfach. Das kann man sich natürlich fragen, ob die Bücher das sonst besser machen. Das überlasse ich das, jetzt auch also euch
Die Tür wollte ich nicht aufmachen. Ich finde einfach nur, so, du musst ja dieses Spionage-Dasein nicht als Karikatur zeichnen. Ja. Also so stelle ich mir halt irgendeine Zeichentrickserie vor, wo der Spion sich alle möglichen Tarnungen drauf schafft, um eben zum Ziel zu gelangen. Und ich finde, das zeichnet Bond ja gerade auf, dass er sich andere Identitäten sucht, ja, aber sich jetzt nicht aktiv verkleidet, als hätte er jedes Mal seinen Schrank mit den Kostümen dabei. So, das hat er ja gar nicht nötig.
Voll. Aber also deshalb, ich find's auch ganz schwierig. Ich sehen auch ungern unverkleidet. Dann lieber irgendwie raffiniert, aber das ist für mich halt auch vielleicht ein bisschen zu platt dann, solche Sachen. Also wie gesagt, geht ja auch in die Richtung dann bei der Hochzeit und als Japaner, da haben wir noch ganz andere Ebenen, die scheiße sind, aber das ist halt ein bisschen, weiß ich nicht. Also vor allen Dingen, weil es ja auch nicht mal geil aussieht. Also selbst wenn man alles andere wegschiebt, es sieht einfach auch nicht authentisch aus.
Nein.
Ja, ganz schwierig. Und das ist beim Clown letztendlich auch nicht groß was anderes. Ja,
große Maskerade auf jeden Fall. Doch, da sehe ich die Übereinstimmung. Ja, und dann hatte ich noch die meistens, finde ich sehr unangenehm, diese letzten Szenen, bevor wir rausgehen. Also dieses, ist alles gut. Es gibt dann nochmal dieses kurze Gespräch mit M. Das ist meistens auch eher unangenehm. Also wenn ich daran denke, dass er jedes zweite Mal beim Geschlechtsverkehr irgendwie überrascht wird und das dann so locker wegspielt, sei es jetzt im Weltall, wo er seine Nummer schiebt und alle dran teilhaben lässt, oder in dieser Rettungswasserkapsel aus, das müsste der Spion, der mich liebte, gewesen sein, oder dann beide Arbeitgeber oder beide Vorgesetzte dann noch sehen, wie die beiden es sich da gemütlich gemacht haben.
Ja, und die auch einfach weitermachen, in dem Wissen, dass jeder weiß, was eigentlich gerade geknattert wird. Also,
ja, ganz schwierig. Das ist schon, weiß ich nicht. Ja, ich verstehe die Idee, die man dahinter verfolgt, dass das irgendwie so ein bisschen witzig sein soll, dass man damit das Sexappeal nochmal unterstreichen soll und so weiter und so fort. Aber ich versuche jetzt gerade immer diesen Vergleich zu den Büchern zu ziehen. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der James Bond, wie er da skizziert wird, der extrem hohe Achtung vor M hat, jetzt nicht unbedingt vielleicht so ein Stück weit Vaterfigur für ihn ist. Gegen Ende der Reihe, wo er da dann auch vielleicht mal ab und zu mit ihm im Clinch liegt und sowieso sich Fragen stellt, warum er bei dem Verein noch ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das so zu handhaben wäre, weil der einfach krassen Disrespect vor dieser ganzen Nummer haben würde.
Auf jeden Fall. Ich glaube, also es würde zum einen im Buch auch nicht ziehen oder in den Büchern generell, aber ich sehe es genauso wie du. Ich glaube, so wie die Person skizziert und charakterisiert ist, funktioniert das dann nicht. Da haben sie dann bei den Filmen generell, würde ich sagen, sehr viel nochmal hinzugedichtet, umgestellt.
Overpaced
auch, ja. Und dadurch halt an der einen oder anderen Stelle, um nochmal zurückzukommen, etwas cringe gemacht.
Und um das abzuschließen, eine Szene, die mir da besonders in diesem Kontext hängen geblieben ist, war die aus In tödlicher Mission, wo er auch am Ende anderweitig beschäftigt ist mit Miss Havelock und dann die Premierministerin, also Thatcher, angerufen hat. Ja. Und also das auch so ganz mit dem Papagei, dann flirtet er irgendwie mit ihr und sie springt, also so richtig seltsam einfach.
Ja, krass, die Enten haben es in sich, das ist richtig. Habe ich tatsächlich, die waren bei mir gar nicht so präsent, aber das ist eigentlich schon hart, was da passiert tatsächlich. Geh ich voll mit. Hätte man auch gut auf jeden Fall hier mit in die Kategorie reinnehmen können. Ich weiß nicht, was generell immer unangenehm ist, weil es auch übertrieben ist, wäre vielleicht noch sowas wie Diamantenfieber, die zwei, Wind und Kid, aber die
Ja,
kannst du auch in
gut.
jeder Kategorie, die scheiße ist, halt nennen oder die nicht so gelungen ist, weil die insgesamt halt einfach komplett drüber sind und aus vielerlei Hinsichten bisschen Schwierigkeiten machen.
Ja, es ist halt
Ja.
der Punkt, den wir immer wieder haben, dass
Und
einfach sehr mit Stereotypen gespielt wird und die dann meistens auch richtig schön, gerade in diesen 70er-Filmen und so roundabout, ich finde, bei Moore ist es sehr auffällig, total überzeichnet
genau.
werden.
Bei Moore, ich weiß nicht, ob du die Szene noch auf dem Schirm hattest, als er in dem Dschungel durch die Gegend rennt und verfolgt wird und so weiter. Irgendwann schwingt er sich auch Tarzan-like an der
Ja, ja,
Liane
ja,
hin und
ja.
her. Und ich habe das recherchiert, ich hatte es überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass es, und das ist, deshalb habe ich es nicht
Octopussy,
genommen, weil das ist
ja.
eigentlich schon auch fast nicht zu übertreffen. Da macht er dann auch noch den Tarzan-Schrei anscheinend, ne? Also
Ja,
das habe ich
ja.
komplett verdrängt,
Doch,
aber das
doch,
ist ja
hast
auch
recht.
maximal unangenehm, weil du dir zum einen irgendwie was aneignest, was damit überhaupt nichts zu tun hat, so aus irgendwelchen anderen Stories und so. Ah, ganz, ganz schwierig auch.
Ja, mit der Riege
Uiuiui.
habe ich noch, ich meine, es war The Man with the Golden Gun, wo es diese Autoverfolgung gibt und James dann so eine Art, ich weiß nicht, Halfpipe, in Anführungsstrichen, Brückenstart nutzt und so einen Turnaround macht, also so eine Fassrolle und dabei diese Pfeifenmusik erscheint, also wirklich wie in so einem Bud Spencer-Film oder so ein Cartoon, wo dann diese Aufziehpfeife
Der
einmal
ganze
benutzt
Film
wird.
hat auch, da kommt ja Pepper auch nicht zu kurz,
Ja.
durchaus seine Schwierigkeiten drinne und nicht so gelungenen oder karikaturhaften Inszenierungen.
Ja, es ist spannend. Also gerade, ich glaube, wenn du da die einzelnen Moore-Filme schon mal nimmst und auch davor war es natürlich auch vieles, wo man sagt, ah, schlecht gealtert, vielleicht, aber auch manche Sachen zeitgenössisch schon ein bisschen in Frage gestellt hat. Da bin ich doch jetzt sehr gespannt, was die nächsten Filme mit sich bringen, die dann ja näher an der Gegenwart spielen, auch wenn ja mittlerweile die Crack-Ära auch schon ein paar Jahre ja, Leerlauf hat und jetzt ja dringend auf einen neuen Bond warten. Da bin ich sehr gespannt.
Bin ich auch tatsächlich sehr gespannt, den. Bis wir durch sind, gibt's den hoffentlich.
Ja, wir werden sehen. Wir haben ja noch ein bisschen was zu tun.
Genau.
Ja, gut. Ich denke, das ist doch mal ein sehr spannender Ansatz gewesen. Du hast dich einem Stereotyp bedient. Ich habe mich eines sehr unliebsamen Charakters bedient. Irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Wir haben, glaube ich, auch ein paar ganz nette, größere und kleinere Fehltritte der Bond-Historie da wieder rausgekramt aus unseren Tiefen des Gedächtnisses. Und vielleicht haben wir auch das eine oder andere vergessen. Wie immer, haut's gern in die Kommentare rein. Wir erinnern euch gerne dran, lasst eine Bewertung da auf eurem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Haut was in die Kommentare generell. Kritik, bitte nicht allzu hart sein, das wäre ganz traumhaft. Und ansonsten folgt gerne rein. Wie gesagt, jeden ersten im Monat erscheint eine Sonderfolge und jeden zweiten Donnerstag habt ihr die Möglichkeit, eine reguläre Folge rund um, ja, es ist kein Geheimnis, das Bond-Franchise mitzubekommen.
Ja, ich glaube, so langsam könnte man vielleicht sagen, weil in Summe Bücher und Filme zusammennehmen, sind wir vielleicht knapp bei der Hälfte, ein bisschen drüber.
Ja,
Wenn ich
doch.
mich mal so ein bisschen aus dem Fenster lehnen darf. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe es nur grob jetzt überschlagen, aber das dürfte vielleicht jetzt in den Endspurt da quasi gehen, die zweite spannende Hälfte. Aber da kommt ja noch viel Gutes. Also es sind ja auch immer wieder schöne Sachen dabei. Auch wenn wir jetzt zuletzt viele negative Themen hatten, will ich mal meinen, dass es auch durchaus richtig coole Momente beim Bond-Franchise gibt. Sonst hätten wir uns dem Ganzen wahrscheinlich nicht gewidmet. Und mal sehen. Wie gesagt. Wir kriegen das sicher auch wieder ein bisschen positiver geframed. Da gibt es ja noch das eine oder andere.
So sieht's aus. In diesem Sinne, habt einen guten Start in den Monat, in den hoffentlichen Frühlingsbeginn. Und ich sage dann auch schon wieder bis zum nächsten Mal und überlasse dir das letzte Wort.
Das ist super lieb. Ich verabschiede mich auch. Sag auch bis zum nächsten Monat in der Kurzfassung. Bitte gerne die anderen langen Folgen reinhören. Da hören wir uns dann regelmäßiger und. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und natürlich auch auf die regulären Folgen, die nebenher laufen. Bis dahin, Grüße und wir hören uns.
Tschaußen.